Herzlich willkommen zum Mobilfunk.
Aber es fühlt sich sehr leise. Das merkt man definitiv. Und das ist keine Plug-in-Hybride, sondern eine so eine typische, so wie der erste Toyota Prius. Also es lädt sich einfach während der Fahrt automatisch. Ne?
Cool. Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge des Mobilfunk-Podcasts. Unser Thema ist heute Cross-Platform-Development. Insofern passt das Intro auch ganz gut, weil Hybridautos sind ja so ein bisschen das Cross-Platform-Auto unter den Autos.
Genau.
Gut gemacht.
Ja. Ich habe gelauert und gewartet. Die Überleitung gerochen. Genau, wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen über native Entwicklung versus Webentwicklung gesprochen.
Nee, letzte Woche eigentlich
vor zwei Wochen, genau.
Dab.
Genau, davor. Und haben da so ein bisschen angedeutet, dass wir dann zu Cross-Platform nochmal eine eigene Folge machen werden. Genau. Das aufgreifend, vielleicht kann einer von euch kurz mal starten. Warum ist das überhaupt ein Ding, das es gibt, Cross-Platform-Development? Warum sollte man das machen und warum man das nicht machen sollte? Da kommen wir bestimmt auch noch zu. Wenn ich Fabi vorhin richtig verstanden habe, hat er da einiges zu sagen.
Ja, warum man das nicht machen wollte, da habe ich jedenfalls eine starke Meinung dazu. Aber ich meine,
warum sollte man es machen?
Bitte?
Also lass uns mit dem
Traum anfangen. Warum man es machen sollte. Ich meine, es liegt ja auf der Hand. Ne? Also ich finde so, diese ganzen Cross-Plattform-Themen sind halt auch so, wenn ich mich zurückerinnere, wie viel Management-Diskussion ich irgendwie früher hatte darüber, wie man eigentlich entwickeln sollte, nativ oder hybrid, macht man Web. Und ich meine, Cross-Plattform liegt halt einfach auf der Hand. Man entwickelt ja laut Theorie für verschiedene Plattformen eine Codebase, muss sie nur einmal entwickeln und kann sie, je nachdem, wie man es genau umsetzt, als native App auf die jeweilige Plattform portieren und hat aber viel geringeren Entwicklungsaufwand, wenn man das jetzt mal so in der perfekten Welt darstellen möchte. Ich glaube, das funktioniert dann einfach, je nachdem.
Genau, das ist, was die Marketingleute immer erzählen und das ist, was man an Demos sieht. Es funktioniert immer perfekt alles.
Ja. Aber ich meine, das Argument liegt halt wirklich komplett auf der Hand und man kann halt trotzdem auf native Funktionalitäten zugreifen, je nachdem, welche Technologie man dann nutzt, kann man native Funktionalitäten wie, was auch immer, Bluetooth, alle möglichen nativen APIs mit der jeweiligen Plattform auch nutzen, muss aber natürlich dafür dann den einen oder anderen Umweg gehen.
Nicht nur das, sondern auch die nativen Bibliotheken, die man aus GitLab herunterladen kann zum Beispiel. Das geht auch.
Genau, man kann die nativen Bibliotheken nutzen, aber halt auch bei Cross-Plattform kann man eben auch, je nachdem, was man nutzt, wenn man beispielsweise, wir werden ja gleich mal auf verschiedene Techniken eingehen, aber wenn man mit React Native und JavaScript beispielsweise arbeitet, kann man natürlich auch die ganzen NPM-Module nutzen, auf den verschiedenen Plattformen hinweg. Also auch da kann man natürlich dann auch auf Frameworks zugreifen, die es sonst in der nativen Umgebung nicht geben würde. Ne? Also da hat man durchaus schon Vorteile. Aber ich selbst habe jetzt noch gar nicht so viel Erfahrung damit, dass ich es selbst entwickelt habe. Ich weiß, Carol, du hast erzählt, dass du es schon viel eingesetzt hast. Was hast denn du bisher so
eingesetzt? Genau, also ich war so ein bisschen mit Xamarin unterwegs. Und zwar meine erste Erfahrung habe ich in 2010 oder 2011 gesammelt. Damals hat sich die ganze Plattform noch Monotouch genannt und wurde nur auf iOS verfügbar. Also war, kaum Cross-Plattform könnte man nennen. Dann später gab es aber noch Monodroid und dann wurde es auf Xamarin umbenannt und jetzt gibt's Xamarin von Microsoft sogar. Ne? Aber ursprünglich war es, also ein bisschen Geschichte, ursprünglich Xamarin und Monotouch ist auf Mono basiert und Mono ist diese Open Source Implementation von .NET Plattform, .NET Framework von Microsoft. Interessante Sache ist, dass die erste Version wurde von einem Typ erstellt, und zwar Miguel de Icaza. Der ist jetzt einer von den Gründern von Xamarin. Was für eine Rolle er heute hat, weiß ich nicht mehr. Ist aber ziemlich schlauer Mann. Native Cross-Plattform-Entwicklung. Es gibt eigentlich zwei Sachen, die man erwähnen, zwei Modi, in denen man entwickeln kann. Die erste Möglichkeit ist die Die Logik, die den Code, der sich mit Internetdiensten beschäftigt, Webdiensten beschäftigt, die Speicherung der Daten, das kann man teilen, aber die ganze UI, also Oberfläche, Navigation, Screens und so, bleibt plattformspezifisch. Das geht ja, das kann man machen. Und das ist der einfachere Variant. Der Traum ist natürlich, und das ist, was man immer verspricht an Demos und Blogposts und so, ist, dass man UI auch cross-Plattform schreiben kann. Und dann gibt's wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ist diese Cross-Plattform UI dann auf native Views umgewandelt, so dass die Applikation sieht unterschiedlich auf jede Plattform. Ja. Zum Beispiel, man hat auf iOS hat man diese native Buttons und Switches und was weiß ich dann noch, es auf iOS geben könnte. Und auf Android hat man ja natürlich auch entsprechend Material Design. Und zwar out of the box. Man muss sich darum nicht kümmern. Mhm. Das Problem ist natürlich, dass diese Views sind, also Button ist ein einfaches Beispiel, aber es gibt auch Views, die nur auf eine Plattform gibt. Und man muss dann überlegen, was mache ich jetzt, wenn ich meine UI so gestalten will. Aber gut, das ist eine Möglichkeit, dass man diese nativen Views dann verwendet. Die andere Möglichkeit ist komplett alles selbst zu rendern. Also alle Controls, alle Views werden automatisch gerendert, so wie bei Computerspielen zum Beispiel. Mhm. Also da werden diese nativen Views gar nicht verwendet. Und so ein Ansatz verwendet Flutter. Das ist der coolste Kit on the block momentan. das neueste Framework von Google. Ja. Sehr interessantes Ding. Weil die nutzen Skia. Das ist ein 2D, glaube ich. 2D Rendering Engine. Und die zeichnen einfach alles selbst. Ne, als automatisch.
Okay. Und Flutter hat dann vorgefertigte Komponenten, die ich auch nutzen kann, so an UI-Komponenten? Oder was genau bietet mir Flutter da jetzt in dem Kontext?
Also es gibt Bibliotheken, die man nutzen kann. Mhm. Und es gibt natürlich eine für iOS, eine für Android. Und das ist dann Material Design. Und das passiert alles automatisch, wenn man möchte. Es ist aber super, super einfach, eine UI zu erzeugen, sogar einfacher, die gleich auf iOS und Android aussieht. Und dann hat man eigentlich sowas wie eine Webseite, ne? Das ist dann vergleichbar mit HTML5.
Aber wie definiere ich dann in Flutter so eine UI-Komponente? Also wie generiere ich die dann? Also in welcher Art schreibe ich die über Flutter?
Die Programmierungssprache ist Dart momentan. Ob man mit anderen Sprachen arbeiten kann, weiß ich nicht. Man schreibt Widgets quasi, also eigene Views einfach, und das Rendering schreibt man auch selbst, soweit ich weiß. Ich bin aber kein Experte damit. Okay. Ich habe nur darüber gehört, damit noch nie gearbeitet.
Wie ist denn grundsätzlich eigentlich bei Xamarin? Ich bin da nicht so bewandert. Was ist denn meine Entwicklungsumgebung? Und du hattest jetzt von Mono gesprochen. Bin da echt kompletter Newbie. Ist das die Programmiersprache in Xamarin oder wie genau, was ist die IDE genau, wie genau schreibe ich?
Also mit Xamarin arbeitet man, wenn man auf Windows programmiert, weil man kann natürlich auf Windows und Mac und Linux, oh, da bin ich immer zu weit gegangen. Lass uns sagen Windows und Mac. Bei Windows gibt es von Microsoft seit Jahren Visual Studio und es gibt verschiedene Plugins für Visual Studio und Xamarin-Plugin gibt es auch. Die erste Frage ist natürlich, okay, wenn ich aber auf einem Windows-Rechner programmiere, dann wie kompiliere ich eine iOS-App? Die soll ja native sein. Ne? Mhm. Und dafür braucht man einen Mac. Okay. Also man erstellt quasi ein Build Agent auf einem Mac und dann verbindet sich automatisch das Windows-Rechner mit dem Visual Studio mit dem Mac, lässt den ganzen Code bilden, Simulator sogar starten, und dann hat man so ein Remote Desktop View quasi auf dem Windows-Rechner und sieht den Simulator und kann sogar debuggen, weil ich total abgefahren finde, dass sowas überhaupt geht. Also so ein Remote Debugging.
Ja.
Ist total cool. Also das ist eine Sache auf Windows und auf Mac nutzt man Visual Studio for Mac, was anderes. Das ist eine spezielle, abgespeckte Version von Visual Studio. Eigentlich ist es ursprünglich was ein Mono-Develop, wurde aber dann ziemlich heavy gestylt von Microsoft, also sieht ganz anders aus, das Design ist ganz unterschiedlich. Und man kann es nutzen, das ist kostenlos, lässt sich gerade ganz gut damit programmieren. Und dann Visual Studio Code kann man auch nutzen natürlich, weil es letztendlich nutzt man MS Build, das ist ein Command-Line-Tool, um die App zu erzeugen. Also man kann eigentlich alles nutzen.
Okay.
Ja.
Und Programmiersprache ist jetzt genau?
Man erwähnt immer C-Sharp und man spricht immer über C-Sharp, weil es die meist verbreitete Sprache von Microsoft. Ja. Aber weil es Mono ist und eigentlich kompatibel mit .NET sein sollte, dann kann man jede Sprache, die mit .NET kompatibel ist, nutzen. Okay. Das bedeutet Visual Basic .NET, F-Sharp, wenn man ein bisschen funktionelle Programmierung mag, geht ja auch. Es gibt mehrere Alternativen. Aber vor allem C-Sharp, ja.
So, ganz generell, ihr seid da ja deutlich tiefer drin als ich, aber so generell von der Funktionalität, die diese Cross-Platform-Development-Umgebungen bieten, ist das prinzipiell so, weil das ist jetzt das Einzige, womit ich mich ein bisschen auskenne, ist eben Unity. Und ist das ganz generell so, dass das immer so funktioniert, dass man quasi ein weiteres Abstraktionslayer oben drüber setzt, was dann dafür zuständig ist, die Sachen dann jeweils zu übersetzen in die jeweiligen Plattformen, auf die man dann eben für die man ein Bild generieren möchte? Oder gibt es da irgendwie auch andere Tricks? Weil das ist ja so ein bisschen das, was ich mitbekommen habe, immer wenn ich Unity gesagt habe in der Vergangenheit hier in der Firma, dann ist das so, wie wenn also die Developer haben so reagiert wie Vampire, wenn sie Licht sehen. Die haben sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht, weil sie haben, glaube ich, 2012 mal damit gearbeitet. Soweit ich weiß, hat sich Unity seitdem extrem weiterentwickelt. Aber was ich von denen mitbekommen habe, ist, dass sie genau das eben nicht mögen. Sie mögen nicht diese Abstraktion noch dazwischen haben, weil sie das eben davon daran hindert, bestimmte Probleme selbst zu lösen oder bestimmte Dinge so custom für den jeweiligen Use Case anzulegen, wie sie es gerne machen möchten. Ist das ganz generell so? Funktioniert das immer so? Und ist das quasi dann deswegen zwangsweise, sind damit dann auch diese Nachteile, auf die du bestimmt gleich noch eingehen wirst, damit verbunden,
Ich glaube, es kommt wahrscheinlich dann auch auf Framework an, dass man sich aussucht. Vielleicht kannst du mal gleich von Xamarin reden, aber wir werden ja auch gleich noch mal ein bisschen was zu React Native erzählen und bevor wir jetzt ins Detail gehen, aber da ist es so, dass man grundsätzlich, natürlich, man arbeitet auf einer Abstraktionsschicht, also dadurch, dass man ja generisch pro Plattform arbeitet, gibt halt das Framework einem bestimmte Komponenten schon mal, wo man auf plattformspezifische Features zugreifen kann. Die können entweder vom Framework gegeben sein, es kann aber auch sein, dass bestimmte Funktionalität eben so nicht gegeben ist und dann bleibt einem die Möglichkeit, im Endeffekt für die jeweilige Plattform in der jeweiligen Sprache, also bei React Native kann ich auch für iOS in Swift schreiben, um bestimmte Funktionalität mir dazu zu implementieren und die dann als eine React Native Komponente zur Verfügung zu stellen und dann auch zu nutzen. Das bedeutet aber im Endeffekt, dass ich dann wirklich wieder auf der Plattform selbst arbeite, in der Sprache selbst arbeite und mir eben diese Module in meine React Native App mit reinziehe, was möglich ist, was dann aber wieder speziell für die jeweilige Plattform ist. Und natürlich arbeitet man grundsätzlich immer auf einer Abstraktionsschicht davon und arbeitet natürlich mit einem Framework, das definitiv noch nicht so alt ist wie die Plattform selbst und wahrscheinlich auch noch nicht so reif ist wie die Plattform selbst und man durchaus in die ein oder anderen Probleme dort läuft.
Und was du aber gerade beschrieben hast, wenn man dann diese Module jeweils in der nativen Sprache dann sozusagen zusätzlich programmiert, dann verliert man ja aber so ein bisschen auch wieder die Vorteile eigentlich, ne? Weil dann bist du ja quasi wieder an der Stelle, also weil das ganz große Promise ist ja eigentlich von dieser Cross-Platform-Development, hey, du hast eine Codebasis, du hast einen Ort, um den du dich kümmern musst und von dort aus übernimmt quasi diese wundervolle Umgebung alle weitere Arbeit und sorgt dafür, dass das überall funktioniert.
Jein.
Okay.
Also man versteht, dass manche Sachen lassen sich nicht so allgemein ausdrücken. Und es gibt Features, die unique sind für die Plattform oder unterschiedlich umgesetzt, so wie Push-Notifications zum Beispiel. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Also natürlich, man kann Cross-Plattform eine Push-Notification schicken. Okay, das geht. Aber auf Android kann man deutlich mehr erschaffen. Und von daher, es lohnt sich ab und zu doch einen plattformspezifischen Code zu schreiben, um diese extra Features, oder Force Touch auf iOS. Ich habe jetzt überlegt, was ich für iOS erwähnen könnte. Force Touch ist ja auch ein Beispiel.
Ja, oder zum Beispiel, was ich aus meinem auch schon von bestehenden Apps, die ich mal mitentwickelt habe, ist, dass zum Beispiel NFC auf Android ja zur Verfügung steht für auch Zahlungsdienstleistungen. Ja. Wir haben auch in meiner Firma vorher eine Zahlungs-App entwickelt für iOS und Android nativ. Da war es halt so, dass sich das Android-Team ein halbes Jahr lang mit NFC-Zahlung beschäftigt hat, was auf iOS gar kein Thema ist, weil es da Apple Pay gibt und du den NFC-Chip nicht dafür nutzen kannst, um irgendwie Zahlungen zu vollziehen. Und das ist natürlich etwas, was dann, selbst wenn es das Framework hergibt, auf das NFC-Modul zuzugreifen und die Zahlung zu machen, ist es halt beispielsweise auch ein Feature, was ich nur für eine Plattform entwickle. Das heißt, da entwickle ich dann natürlich auch in meiner Cross-Plattform-Applikation ein Feature, was ich im Endeffekt auch wiederum nur auf einer Plattform dann ausrolle. Aber ich meine, das ist auch so ein bisschen so der Punkt, der, glaube ich, auch wo sich dann auch die Frage stellt, ist es sinnvoll für mich, Cross-Plattform zu nutzen oder nicht, ist halt, wie viel der nativen Funktionalität möchte ich nutzen, die vielleicht auch das Framework an sich erstmal nicht hergibt und wie viel dieser Bridgings müsste ich machen. Ich habe jetzt gerade einen Artikel von Instagram darüber gelesen, die, als sie gezeigt haben, ist ja alles nativ entwickelt, aber als sie angefangen haben, React Native einzuführen, verschiedene Komponenten dann in React Native umzusetzen, da waren halt ihre KPIs, dass sie gesagt haben, sie haben irgendwie, ich glaube 98% war gesharter Code zwischen ihren Plattformen und sie mussten nur 2% plattformspezifische Dinge tun, sei es dann in React Native oder dann in der jeweiligen nativen Sprache. Also da ist die Rate natürlich recht hoch, aber ich glaube, das kommt ganz darauf an, was für eine Applikation man entwickelt und welche Features man da wirklich benötigt. Ich glaube, ja, das ist einfach stark davon abhängig.
Genau, es ist sehr kontextabhängig. Ja. Man könnte auch noch erwähnen, dass was man hauptsächlich erschaffen möchte bei diesem Cross-Plattform-Entwicklung ist, dass meine Logik, meine Domäne, meine Modelle lassen sich teilen und dass ich extra ein Plugin für Push-Notifications oder NFC oder wofür auch immer noch schreiben muss, das sind schon Peanuts, weil für mich ist das Wichtigste, dass meine Modelle und meine Applikation funktioniert, so wie ich das erwarte und so wie ich das getestet habe und so wie und dass es stabil ist, stabil läuft und möglicherweise regressionfrei ist, wenn neue Features umgesetzt werden. Und wenn ich diese stabile Basis auf allen Plattformen, möglicherweise allen Plattformen, die ich meinen User anbiete, verwenden kann, dann habe ich schon was Richtiges geschafft. Ja, weil dann habe ich eine stabile Basis, worauf ich dann plattformspezifische Features bauen kann. Und ja, man muss auch sagen, dass die Architektur ist typischerweise deutlich, deutlich komplizierter als bei Single-Plattform-Anwendungen, weil man ganz viel Interfaces verwendet, ganz viel Dependency-Injection. Man muss auch solche Fälle auch behandeln. Dann auf einer Plattform gibt es NFC, auf anderen nicht. Und dann muss man irgendwie das so eine Funktion injecten in die Basis-App, die Basis-Cross-Plattform-App, die man da hat. Aber
ich sogar sagen würde, dass ich kann mir sogar vorstellen, dass die Architektur gar nicht so extrem darunter leidet im Allgemeinen, weil ich glaube, man wird halt dazu gezwungen, eben sich überall zu gerade so Prinzipien wie Dependency Injection stehen da halt an erster Stelle, sondern dass ich wirklich alles irgendwie abstrahieren muss, damit auch besser testbar mache und irgendwie darauf halt achten muss, dass im Endeffekt all meine Module, die ich irgendwie baue, halt für die Plattform jeweils initiiert werden können, wenn ich halt eine bestimmte API der jeweiligen Plattform nutzen möchte. Von daher glaube ich, das für die Architektur vielleicht gar nicht so schlecht ist, aber ich kaufe natürlich Komplexität in mein eigenes Code-Repository ein. Ne?
Also das meinte
ist halt,
ich.
Genau, es ist einfach Komplexität, weil ich an vielen Stellen halt den Code möglicherweise komplexer machen muss, Fälle abhandeln muss und halt auch immer gerade in UI dann vielleicht auch drei verschiedene Files habe, in denen ich meine UI definiere für ein und denselben View, was ich natürlich bei einer nativen Applikation nicht habe. Mhm. Auch von daher für die Architektur kann ich mir sogar vorstellen, auch wenn ich selbst darin noch nicht wirklich, noch keine großen Projekte entwickelt habe, dass es nicht unbedingt ein Nachteil oder sowas ist.
Es muss kein Nachteil sein, natürlich. Nur der Use Case ist interessant, jetzt den du erwähnt hast. Wie würdest du es implementieren? Würdest du es modellieren, wenn du ein NFC Zahlungen auf Android bieten möchtest, aber auf iOS musste es irgendwas auch geben.
Gut, ich meine, da müsstest du halt wirklich irgendein Interface definieren und das halt im Endeffekt einen sehr generischen Zahlungsservice bietet. Und ich meine, wenn halt die Implementierung auf Android halt NFC bedeutet und auf iOS vielleicht mal, wenn es dann in Deutschland verfügbar ist, Apple Pay bedeutet, dann ist das ja auch vollkommen okay. Natürlich ist dann der Zahlungscode an sich speziell für die jeweilige Plattform, aber in der Business-Logik rufe ich ja erstmal generisch nur Funktionalität auf, die mir sagen, bitte jetzt bezahlen, irgendwie meine Werte zurückbekommen, ob die Zahlung erfolgreich war und so weiter. Also von daher, die Business-Logik wird ja schön generisch gehalten, die man sich vielleicht, wenn man sie nur auf Android entwickelt hätte, vielleicht nicht die Mühe gemacht hätte, unbedingt das Ganze dann zu abstrahieren und mir eine API zu schreiben, die halt generisch auf der NFC-API obendrauf liegt. So bin ich halt gezwungen dazu, es zu tun, was halt das durchaus meine Business-Logik testbarer macht. Also sollte man generell tun, aber man ist halt da extrem dazu gezwungen. Von daher glaube ich, für die Architektur ist es vielleicht sogar gar nicht so schlecht.
Eigentlich ein interessanter Punkt. Ne? Ja, wenn man Cross-Plattform entwickelt, dann ist man dazu gezwungen, um die Architektur eigentlich besser zu strukturieren.
Ja, ja, genau. Aber vielleicht, weil wir es ja schon die ganze Zeit angesprochen hatten, aber möglicherweise der ein oder andere Hörer gar nicht genau weiß, was es ist. Wir haben React Native, oder habe ich jetzt ja öfter mal als Referenz benutzt. Vielleicht auch kurz zu erklären, was das ist. Das ist ja eine andere Art, neben Xamarin Cross-Plattform-Apps zu entwickeln und basiert im Endeffekt auf dem auf React, was von Facebook entwickelt ist, ein Web-Framework, ein reaktives. Und React Native ist eben die Möglichkeit, native Apps mit React umzusetzen. Und auch da wirklich native Apps entwickeln. Das heißt, ich kompiliere am Ende auch wieder eine iOS-App, eine Android-App und habe eine Web-Version davon. Und die Art, wie man darin programmiert, also ist erstmal JavaScript, das ich entwickle, oder auch TypeScript, je nachdem, was ich möchte. Und ist eigentlich relativ nah erstmal, wie ich das aufbaue, auch an HTML. Ich habe bestimmte Komponenten, die ich eigentlich strukturiere wie HTML. Ich kann die auch stylen mit CSS und habe im Endeffekt, das ist komponentenbasiert React. Das heißt, ich habe da verschiedene Komponenten, die ich dort indiziere. Die Komponenten können spezifisch sein für die jeweilige Plattform, also im Endeffekt auch ähnlich zu Xamarin. Das heißt, ich lege dann da iOS und Android-Files an, wenn ich möchte, oder habe generische Komponenten, die halt auf meinen Plattformen immer genau gleich aussehen, und habe auch da die Möglichkeit, über die das React Native Framework auf native Funktionalitäten zuzugreifen, habe aber auch die Möglichkeit, mit Swift oder mit Java dann native Erweiterungen dafür zu schreiben. Und also es ist, glaube ich, wenn man React kennt, relativ gut zu schreiben, aber hat eigentlich dieselben Fallstricke wie Xamarin oder ähnliches auch. Aber es bringt halt schon sehr, sehr viel mit und wird sehr breit gefächert eingesetzt. Also ich glaube, die es halt sehr stark einsetzen, natürlich auch Facebook und Instagram, da sich das ja auch React von Facebook kommt. Aber auch viele andere große Firmen. Ich glaube, da werden wir auch gleich noch mal das Beispiel nennen. Airbnb hat es relativ lange eingesetzt. Hat es jetzt wieder...
die waren einer der Vorreiter. Ganz am Anfang des React Natives war Airbnb ziemlich tief drin, hat mehrere Vorträge vorgestellt, und mittlerweile...
Sie haben sich gerade davon verabschiedet, oder?
Das war ja, so sieht's aus, ja. Wann haben sie denn eigentlich
und vor allem warum? Also was waren die Beweggründe?
Weil die der Grund es gab vier Gründe, um React Native überhaupt umzusetzen bei Airbnb. Und das war Geschwindigkeit. Das Versprechen war das natürlich, dass weil man den Code teilen kann, werden die Entwickler in der Lage sein, um schneller zu entwickeln, neue Features umzusetzen. Zweitens gab es Sachen. kannst du bitte, Fabi, ganz schnell sehen? Den Link ist im Slack. Ich habe es leider vergessen.
War denn zum
es gab vier auf jeden Fall. Vier Ziele, die die
erreichen. Genau, die haben gesagt, einmal, dass sie move faster, also dass sie schneller sein wollen. Sie wollen die Qualität auf dem gleichen, also sie, muss man dazu sagen, sie haben vorher nativ entwickelt oder auch immer noch parallel und wollen halt die Qualität genauso hochhalten, wie sie es halt vorher hatten, als sie nativ umgesetzt haben. Sie wollen das große Versprechen, Code nur einmal schreiben anstatt zweimal, und sie wollen die Developer Experience verbessern.
Genau, Developer Experience, genau. Und das hat teilweise geklappt. Wobei man muss auch sagen, dass die Airbnb sagt jetzt nicht, dass React Native nicht bereit ist, es umzusetzen und damit zu arbeiten. Die sagen aber explizit, dass wenn sie damit angefangen haben, war das Produkt noch nicht reif genug, also auf keinen Fall live ready. Und die hatten auch mit Stabilität Probleme, weil Facebooks Motto ist move fast and break things. Und die breaking things ganz oft und gerne.
Haben wir auch schon mitbekommen.
Nicht wahr? Ja. Und das ist auch eine der Gründe, warum sie sich mit React Native verabschiedet haben. Mhm. Wenn man ein Produkt betreut, dann braucht man diese Stabilität. Mhm. Und das bietet Facebook mittlerweile nicht. Also mittlerweile vielleicht schon, aber damals nicht.
Genau, okay, das ist natürlich ein weiterer Nachteil, dass quasi immer so einen gewissen Technologie-Delay eingebaut, weil du immer, wenn du Cross-Plattform entwickelst, musst du immer warten, hey, wenn sich irgendwas ändert auf den nativen Plattformen, dann muss erst der Cross-Plattform-Entwickler muss die entsprechenden Anpassungen ja umsetzen in dem Framework,
damit dafür entwickeln kannst. Oder? Also heutzutage stimmt nicht. Zumindest in dem Fall von Xamarin. Ich kann es absolut bestätigen. Die arbeiten sehr schnell. Und die typischerweise, die haben diese Politik, dass die an demselben Tag, wann die offizielle Version von Apple zum Beispiel eine neue iOS-Version released wird, die releasen auch eine offizielle Version von Xamarin Framework für iOS für diese neue Version. Und die unterstützen auch typischerweise alle neue Features sofort, weil es glücklicherweise mittlerweile Open Betas für Developer von iOS gibt und man kann schnell testen, man kann schnell erkennen und dann mit dem SDK arbeiten und diese Abstraktschichte entwickeln.
Das klingt doch bisher eigentlich alles ganz gut. Fabi, wo sind denn deine vorhin so leidenschaftlich angekündigten Gegenargumente?
Also ich glaube grundsätzlich erstmal nochmal auch was Airbnb ja so ein bisschen sagt, ist auch, weil wir vorhin auch wieder bei Prozenten waren, wo sie ein bisschen gesagt haben, die Sachen, die sie mit React Native entwickelt haben, haben sie, glaube ich, gesagt, sie haben so 95% Shared Code gehabt bei den Komponenten, die sie eben entwickelt haben, und auch die Entwickler waren im Allgemeinen eigentlich relativ zufrieden damit, aber auch gerade die Punkte, was du ja meintest, mit, dass sich halt das Framework so vielleicht noch nicht mature genug war. Ich glaube, sie haben erzählt, dass sie eigentlich immer durchgehend einen Fork von React Native parallel geführt haben, weil halt auch viele Dinge kaputt gegangen sind. Ich glaube, sie haben gemeint, über die Zeit hatten sie irgendwie 50 verschiedene Commits on top of React Native, also auf dem React Native Fork obendrauf, um halt bestimmte Probleme für sich zu lösen, waren sozusagen auch viel damit beschäftigt, neue Änderungen, die dann in dem Hauptprojekt von React Native kamen, immer wieder einzupflegen, was natürlich ein sehr, sehr hoher Aufwand ist. Und sie haben natürlich einigen nativen Code immer noch gehabt. Also sie haben das ganze Networking war weiterhin nativer Code, den sie dann im Endeffekt gebridged haben, was auch relativ gut funktioniert hat. Aber so, ich glaube so insgesamt, ich sehe halt viele Fallstricke da einfach. Also ich meine, ich entwickle in einer Sprache für drei verschiedene Plattformen. Das war auch zum Beispiel eine Sache, die Airbnb gesagt hat. Viele von diesen Open Source React Native Frameworks, die ich zur Verfügung gestellt bekomme, werden von Leuten entwickelt, die meistens sehr viel Ahnung in einer Plattform haben. Wenn es gut läuft, vielleicht noch eine weitere, sind vielleicht im Web ziemlich gut unterwegs und sind noch leidenschaftliche Android-Entwickler. Das bedeutet aber, dass sie in ihren Open-Source-Frameworks iOS relativ stiefmütterlich behandeln und vielleicht nicht so ausgiebig testen. Das heißt, es treten, wenn ich viele der Open-Source-Framework nutze, möglich oder oft, das war das, was Airbnb gesehen hat, oftmals einfach Fehler in einer bestimmten Plattform auf, die einfach daher kommen, dass derjenige, der es entwickelt hat, vielleicht nicht der größte iOS-Experte ist. Mhm. Und Ja, also von daher glaube ich, dass da im Detail einfach viele Probleme bei großen Projekten auftreten können, was ich jetzt einfach mal so in den Raum stelle und nicht unbedingt aus eigener Erfahrung spreche, sondern aus Dingen, die ich gelesen habe. Und einer der großen Punkte, die wir auch ja damals bei in unserer Session zu generell hybriden Apps oder Webentwicklung hatten, ist halt die UI. Also ich glaube, dass immer noch einer der größten Vorteile von nativen Apps ist eben die UI, die spezifisch für mein Betriebssystem ist, die meine Nutzer kennen, die sich darin zurechtfinden, die einfach Elemente über verschiedene Apps hinweg direkt nutzen können, ohne dass mir die UI erklärt werden muss. Mhm. Und wenn ich so einen Ansatz fahren möchte, dann kaufe ich mir einfach bei einer Cross-Plattform-Applikation einfach wieder viel Komplexität ein, damit, dass ich im Endeffekt eine UI für die jeweils spezifische Applikation bauen muss. Und ich mich dann fragen muss, wenn ich so Dinge habe wie, ich muss so oder so mein Networking, vielleicht auch meine Persistenz in der jeweiligen App mit nativem Code schreiben oder zumindest Adaptionen dafür und muss meine UI spezifisch für das jeweilige Betriebssystem oder für die jeweilige Plattform entwickeln. Das heißt dann, das Core ist halt die Business-Logik, die ich noch habe, und wie viel Arbeit stecke ich dann wirklich in die Business-Logik rein? Also wie viel Vorteil habe ich wirklich davon und wie viel Nachteil kaufe ich mir im Endeffekt dadurch ein, dass ich eine Codebase habe, die auf drei verschiedenen Plattformen irgendwie laufen muss. Ich im Endeffekt, wenn auch neue Funktionalität, wir hatten letzte Woche oder in der letzten Session haben wir uns über die WWDC unterhalten, wo viele neue Features kommen. Die Frage ist, wie schnell kriege ich von dem Framework, was ich nutze, diese Funktionalität angeboten, um sie zu nutzen? Muss ich am Anfang direkt dann irgendwelche Bridging-Komponenten schreiben, um sie zu nutzen? Mhm. Ich glaube, man kauft sich da einfach im Detail viele Probleme ein. Ich meine, der Carol und ich waren jetzt die letzten zwei Tage auf einer Konferenz, wo auch viel um React Native ging und viele, die es vorgestellt haben, haben immer davon geschwärmt, wie toll es ist, wie gut es funktioniert. Man spart sich natürlich unglaublich viel Zeit, gerade bei kleineren Apps und am Anfang oder wenn ich in einem kleinen Team bin und mir einfach auch nicht leisten kann, auf drei Plattformen gleichzeitig zu entwickeln mit drei verschiedenen Teams oder vielleicht drei verschiedenen Entwicklern für die jeweilige Plattform, bringt mir das natürlich große Vorteile. Aber die meisten, auch gerade auf Nachfragen, haben dann auch gesagt, naja gut, viele Spezifika der jeweiligen Plattform nutzen wir halt nicht. Also wir haben halt eine relativ generische App, die auch nicht so viel UI-Spezifika für die jeweilige Plattform hat. Und ich glaube, dann funktioniert das echt gut. Also wenn mein Anspruch eben nicht ist, das spezifisch für die jeweilige Plattform und die ganzen Vorteile auszureizen, glaube ich, ist das ein sehr, sehr guter Ansatz und kann vielleicht auch für bestimmte Teams sehr gut funktionieren, auch selbst wenn ich das spezifisch für die jeweilige Plattform mache.
Ja, es klingt ja, also klingt ganz generell so, dass quasi je mehr Komplexität du im Hintergrund hast, was jetzt nicht direkt unmittelbar mit dem Input-Output von dem spezifischen Gerät zu tun hat, desto mehr profitierst du quasi davon, diese Vereinheitlichung im Hintergrund zu haben. Und je mehr du aber tatsächlich Sachen hast, was sich sehr lokal, die wirklich sehr sehr viel mit den spezifischen Eigenschaften jetzt von einem iPhone oder von einem Android-Gerät interagieren, dann wird es entsprechend sind die Nachteile ein bisschen größer. Was ich halt ganz spannend finde, ist es dann wahrscheinlich gerade im Gaming-Bereich, dass aus dem Grund dort auch so eine große Verbreitung erfahren hat und eben auch mit Unity, was ja inzwischen echt sehr, sehr, sehr groß ist und glaube ich auch durch seine Versprechen, dass vieles dort sehr einfach funktionieren soll, glaube ich auch sehr viele Leute irgendwie in die Entwicklungsszene reinholt. Du hast da schon viele Möglichkeiten, die Dinge, die Build spezifisch anzupassen. Aber ich glaube schon, dass du dort genau diese Abstraktionsebene ist da relativ stark ausgeprägt immer noch. Das würde mich super interessieren. Vielleicht kriegen wir das irgendwann mal hin. Vielleicht nötige ich euch beim nächsten Game Jam dazu, ein Unity-Projekt gemeinsam zu machen. Und dann sehen wir vielleicht, inwiefern sich das weiterentwickelt hat. Oder vielleicht habt ihr auch, liebe Zuhörer, Erfahrungen damit und möchtet uns gerne korrigieren. Weil gerade beim Thema Unity, glaube ich, sind viele Leute sehr leidenschaftlich in beide Richtungen. Ja. Vielleicht können wir dann, wenn ihr ein bisschen Input liefert, mal eine eigene Folge dazu machen.
Ja, auf jeden Fall. Eigentlich witzig, das, weil ich finde auch gerade bei Spielen, wo man ja oftmals über die Plattform hinweg eben diese eine UI haben will, dass es da eigentlich ein relativ gutes Anwendungsgebiet dafür gibt. Aber witzig, dass wir es eigentlich gerade nicht so machen, ne? Also aber gut, muss man auch sagen, dass viele der Apps einfach auch schon eine lange Historie haben und auch damals zu der Zeit halt auch viele der Technologien einfach noch nicht so weit ausgereift sind und wir eigentlich ein, also ich glaube, das zeigt auch, man ich glaube, dass generell alle Wege auch funktionieren. Ist halt so ein bisschen die Frage immer der Priorität, auch der, was hast du überhaupt für eine Mannschaft an Entwicklern da? Wo sind denen ihre Steckenpferde? Ich meine, das war auch eine große Diskussion jetzt immer wieder. Der Busfaktor wurde genannt in einer der Vorträge. Und ich dachte, ist der Busfaktor, wenn man Entwickler ist, denkt man natürlich direkt, was, Eventbus? Oder was meint ihr mit Bus? Natürlich wurde nichts Technisches gemeint, sondern wirklich der echte Bus, mit dem man fährt und irgendwo hinfahren kann. Und zwar bedeutet das, könnte ich denn, wenn jetzt einer meiner Entwickler heute vom Bus überfahren wird, auch morgen noch weitermachen, weil die anderen im Team es können oder ich am Markt schnell Leute bekomme? Mhm. Natürlich auch ein großer Faktor. Also was ist denn überhaupt wo sind denn die Capabilities meines Teams? Was können die umsetzen? Und auch, wie schnell würde ich da jemanden neuen finden? Deswegen, wir haben jetzt ein Projekt mit Vue umgesetzt. Bei der Konferenz hat man, glaube ich, gesehen, 5% der Leute machen Vue, der Großteil immer noch Angular. Also das war jetzt nur so grob geschätzt nach Handzeichen. Mhm. Die Leute gegeben haben bei dem einen Vortrag. Und das ist natürlich auch ein großer Faktor, den man einfach einbeziehen muss. Wenn ich natürlich viele aus dem Web-Umfeld komme, super viele JavaScript-Entwickler habe und TypeScript-Entwickler habe, dann ist vielleicht auch, wenn ich danach native Apps entwickeln will, so ein React-Native-Ansatz erstmal überhaupt der richtige Weg, um schnell was auf die Straße zu bringen.
Ja, wobei ich bin mir an der Stelle nicht sicher, wie man React Native mit Xamarin eigentlich vergleichen kann, weil bei React Native handelt es sich vor allem um UI, oder? Weil React ist eigentlich eine UI-Library.
React ist eigentlich keine UI-Library so wirklich. Also, du hast im Endeffekt ein reaktives Framework, wo du ist generell erstmal ein komponentenbasiertes Framing. Das heißt, dass du relativ einfach Komponenten entwickeln kannst, diese Komponenten sich reaktiv miteinander unterhalten. Das heißt, ich habe da die Event Propagation und so weiter. Und UI liefert erstmal React out of the box, ja, soweit ich weiß, gar nicht mit. Dafür muss ich mir weitere Frameworks hinzu. Und ich habe jetzt mehr Vue-Erfahrung, also zumindest bei Vue ist es so, ich fand, ich habe bei React überhaupt UI-Komponenten von standardmäßig mitkommen, die man nutzen kann. Also im Endeffekt ist React erstmal überhaupt das Framework, dass ich überhaupt dieses komponentenbasierte System habe, dass ich plattformspezifischen Code schreiben kann und den in meine App integrieren kann, dass ich meine Applikation überhaupt nativ bilden kann und nativ compilen kann. Das Ganze bietet mir React irgendwie mit. Und wenn ich UI-Komponenten will, muss ich mir eigentlich dazu einen Framework oder ein Tool nehmen.
Okay, ich dachte, dass es sich um UI handelt, um diese DOM-Manipulationen, ne? Dass der Hauptvorteil von React war, dass es Shadow DOM anbietet und dass das Rendering dann effizienter wird, weil man muss nicht manuell DOM, also selbst DOM angreifen.
Ja, natürlich, genau. Es kümmert sich um das,
darum ging's mir,
das Rendering. Ich dachte gerade, du meinst mit UI, dass es dir schon fertige UI-Komponenten mitgebracht,
designt,
okay.
Nee, nicht das meinte ich.
Ja, klar. Also da, klar, das DOM-Rendering und sowas, das im Endeffekt das komplett übernimmt, dass ich nicht selbst mich ums Rendern kümmern muss, sondern im Endeffekt mich eher auf die Applikationslogik konzentrieren kann, React sich um das Rendering der einzelnen
Komponenten
kümmert, wann die gerendert werden und so weiter. Genau, klar, das bringt ja diese ganzen Frameworks wie React, Angular und Vue mit. Das ist ja sozusagen die in ihre Core-Kompetenz.
Verstehe.
Genau. Sorry,
okay. Das ist eigentlich so, ihr hattet ja letztes Mal, als wir über die Web versus Native Sachen gesprochen hatten, da war ja die Performance so einer der wichtigen Argumente, die ihr pro native Entwicklung angebracht habt. Ist das bei Cross-Plattform auch ein Thema, dadurch, dass irgendwie diese Adaptionsdaten noch dazwischen sind, dass das einen Impact auf die Performance hat, oder sind die da inzwischen, sind die so fit aufgebaut, dass das kein Problem ist?
Jein. wenn man UI teilen möchte und ein User Interface schreiben möchte, dann gibt's Performance-Probleme. Und vor allem es gibt zwei Hauptprobleme, die man immer hat, und das ist Navigation, ne, zwischen Screens. Und die zweite ist Scroll-Performance bei Listen, bei längeren Listen. Das ist immer problematisch, das bringt immer Probleme, und es wird auch Probleme bringen, glaube ich, zukünftig. Deswegen, wenn man UI teilen möchte, dann wird man Performance-Probleme definitiv haben, 100% der Zeit. Ja.
Das klingt für einen Nicht-Entwickler super nach total trivialen Problem und sehr seltsam, dass das genau. was ist, was nicht funktioniert.
Aber das Gute ist, dass alles anders funktioniert fast so schnell wie native Apps.
Also ich glaube auch, wenn Airbnb hat, glaube ich, geschrieben in puncto Performance bei Ihnen, dass sie eigentlich, das war ihre größte Angst, als sie React Native eingeführt haben, dass die Performance eben schlechter wird. Und sie haben gemeint, dass eigentlich zum Großteil, also dass es selten ein Problem war, glaube ich, der genaue Wortlaut, die Performance. Also dass sie da, wo sie eigentlich am meisten Angst vor hatten, eigentlich die geringsten Probleme hatten. Oftmals gab es dann, also wenn sie Probleme hatten, dann ging es, glaube ich, meistens um Rendern von UI. Aber auch da konnten sie eigentlich sich immer drumherum wurschteln in irgendeiner Art. Aber ich glaube, das größte Problem waren auch immer Probleme, die man halt vorher einfach nicht so ganz weiß, sei es mit irgendeinem Framework oder ähnlichem, haben sie auch gemeint, kann halt manchmal in 1-2 Stunden gelöst sein, aber manchmal haben sie an Problemen, die dann irgendwie plattformspezifisch waren, auch mehrere Tage gesessen. Und genau diese kleinen Dinge, die man halt nicht so ganz vorhersehen kann. Aber Performance, was ich eigentlich auch immer so als das größte oder einer der großen Probleme ansehe, war wohl jetzt bei dem Fall Airbnb so gut wie gar nicht das
Problem. Die haben aber App-Startzeiten erwähnt, ne? Dass die sich relativ, also
dass sie länger
waren. Relativ, so. Genau, also die haben sich verschlimmert.
Das weiß ich gar nicht. Ich habe nur
irgendwas über Startzeiten gab's ja.
Ja, das kann sein. Das weiß ich gar nicht genau.
Genau, plus man muss auch noch sagen, dass Performance ist eigentlich eine subjektive Sache. Eine Person ist bereit, halbe Sekunde zu warten, eine andere nicht. Und wenn die App 20 oder 15% langsamer läuft, dann in bestimmten Situationen lässt sich das eigentlich gar nicht bemerken.
Ja, wobei es ja schon irgendwie, es gibt ja zumindest so aus der Webzeit, meine ich mich erinnern zu können, dass es irgendwie auch Studien dazu gab, dass selbst wenn man das bewusst nicht merkt, dass es trotzdem einen sehr großen Impact darauf hat, wie gut Produkte funktionieren. Gerade auch diese Millisekunden Wartezeiten, dass das was ist, wo...
Aber da handelt es sich um Wartezeiten zwischen den Seiten, also dass irgendwas geladen werden muss.
Genau, aber ich meine, das ist ja bei vielen Apps, ist das ja auch dann ein Faktor. Ne? Wenn jetzt bei jeder Aktion, wenn das nicht snappy ist, nicht sofort reagiert, dann ist das, glaube ich, schon was sich nicht so befriedigend anfühlt.
Aber es gab diese Grenze, diese Schmerzgrenze, was, 100 Millisekunden? Irgendeine Zeit gab es. Also das, wenn die Verzögerung zwischen der Aktion, also wenn man zum Beispiel den Bildschirm antippt und fühlt in dem Finger, das habe ich jetzt angetippt, und der Reaktion der App länger ist als 100 oder 150 Millisekunden. Irgendwelche Zahlen gibt es dafür.
Das finde ich eigentlich ein super spannendes Thema. Vielleicht sollten wir da auch mal eine Folge
machen. Genau, dann fühlt sich schon nicht naturell und dann merkt man, okay, das ist zu lange für mich. Ja. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Ja. Aber wenn die Reaktionszeiten kürzer als das sind, dann gibt's schon keinen Unterschied mehr. Also ob sie 150 oder 75 Millisekunden sind, dann ist es schon egal.
Ja, da muss man nachlesen. Ich meine,
also wenn sie 100 Millisekunden sind, dann war, glaube ich, Airbnb nah an Performance-Problemen, weil die hatten ein Beispiel genannt, was einer der Probleme war, dass sie beim Rendern Probleme hatten, wenn sie die native Navigation Bar auf iOS genutzt haben, dass irgendwie die Navigation Bar schneller gerendert hat als die anderen Komponenten, die sie auf diese Navigation Bar gelegt haben, und sie dadurch ein Problem hatten, dass oftmals zu irgendeinem Flickern kam, dadurch, dass React da in dem Fall nicht so schnell war wie es native. Und ihre Lösung dahinter war dann einfach, das Rendern der Navigation Bar um 50 Millisekunden immer zu verzögern. Sie haben einfach einen hart kodierten 50 Millisekunden Delay eingebaut, sodass es kein Flickern gab. Ja. Von daher waren sie dann wahrscheinlich doch nah an Performance-Problemen.
Mag sein.
Ja. Ja, wir nähern uns dem Ende. Was ist so ein bisschen die Quintessenz daraus? Ich fand, das hat unklarer, als ich erwartet hätte, quasi so ein bisschen, aber es klingt so ein bisschen danach, als wäre es so, dass es, also erstmal scheinen die Frameworks alle auch relativ unterschiedlich zu sein und irgendwie sehr unterschiedliche Reaktionen zu haben, so vielleicht lohnt es sich tatsächlich auch da dann nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen in der einen oder anderen Stelle. Aber nochmal zusammenfassend, was würdet ihr sagen, wann sollte man auf jeden Fall Cross-Platform nutzen? So, was sind die Momente, wo man sagen würde, hey, bei dieser Art von Produkt, bei dieser Art von Projekt sollte man das auf jeden Fall in Erwägung ziehen.
Also, darf ich?
Ja.
Ganz kurz. Bei Spielen Natürlich, vor allem nicht AAA spielen, ne, weil die brauchen dann alle mögliche Leistungen, die dann haben können. Aber bei Spielen so bei Casual Games lohnt sich Cross-Plattform zu entwickeln auf jeden Fall, unabhängig davon, ob man Unity nutzt oder Cocos oder was auch immer noch Monogame gibt's auch. Das wäre eine Sache, eine Anwendung. Die andere Anwendung, also so generelle Perspektive, die ich also meine generelle Perspektive ist, dass UI würde ich nicht teilen. Und ich würde mir so ein Framework aussuchen, das erlaubt wirklich Cross-Plattform doch zu entwickeln, aber das, was unter dem UI liegt, also Networking, Storage, Tests, die sind sehr wichtig, die ganze Logik, solche Sachen schon, aber UI lohnt sich nicht, weil UI zu plattformspezifisch ist, zu unterschiedlich und alles, was User Experience da betrifft, ist lässt sich nicht wirklich Cross-Plattform entwickeln, meiner Meinung nach.
Ja, also ich glaube, ich würde da antworten, dass es ganz von meinen Anforderungen und meinen Voraussetzungen abhängt. Ich finde es generell ein ziemlich spannendes Thema. Ich würde es, wie gesagt, in erster Linie davon abhängig machen, was habe ich denn überhaupt in meiner Firma, meinem Team für Entwickler da? Also kann ich das überhaupt relativ schnell und gut umsetzen oder habe ich nicht eh hier ein Team, das nativ schon sehr gut aufgestellt ist. Ansonsten würde ich mir definitiv bei der UI halt die Frage stellen, will ich eben eine plattformspezifische UI, ja oder nein? Es muss immer noch kein Ausschlusskriterium sein dafür, dass ich einen Cross-Plattform-Framework nutze, aber ich muss mir halt dem bewusst sein, dass ich da mir durchaus Komplexität einkaufe, als auch viel Zeit, die ich eigentlich mit so einem Cross-Plattform Framework gewinne. Und ich muss mir, glaube ich, auch überlegen, möchte ich, also soll mein Produkt auf den verschiedenen Plattformen immer in die gleiche Richtung gehen? Oder es ist vielleicht auch plattformspezifische Features, die ich einfach stärker ausprägen möchte, sind mir die wichtig? Dann wäre es vielleicht auch eine Möglichkeit, nativ zu entwickeln. Und ich glaube, dass aber React Native und auch ähnliche Frameworks mittlerweile auf so einem Stand sind, dass sie durchaus eine valide Option sind zu der nativen Entwicklung. Aber ich glaube, es ganz stark auf meine Anforderungen und auch auf mein Team ankommt. Also ich finde auch gerade, wenn ich auch wirklich sage, ich entwickle etwas, wo die UI komplett generisch ist über alles hinweg, sollte man es zumindest mal stark in Betracht ziehen. Also ich glaube auch hier, wir in unseren Teams sollten es durchaus nochmal diskutieren, bei dem einen oder anderen Projekt es einfach vielleicht mal auszuprobieren, um noch ein bisschen mehr Erfahrung damit zu bekommen. Aber ich glaube, es ist mittlerweile einfach eine sehr valide Alternative, aber es ist, wie in so vielen Dingen und wie es eigentlich immer in der Entwicklung ist, eine starke Anforderungs- und einfach Skillsache, was ich einfach viel besser umsetzen kann.
Ja, ja, ich glaube, was du eben meintest, Carol, dass Performance und AAA da ein bisschen ausgeklammert sind, da würden dir, glaube ich, die Leute von Unreal widersprechen, die irgendwie gerade mit Fortnite irgendwie in den letzten 2 Wochen alleine 90 Millionen Dollar umgesetzt haben oder so. Und
die ist Fortnite wirklich AAA?
Fortnite ist AAA.
Echt? Ja, ich habe die Grafik gesehen und sieht gar nicht AAA aus.
Doch. Das ist halt der Artstyle. Der Artstyle ist halt ein bisschen abstrahierter Comic-Style.
Okay.
Aber ja. Ich denke, Unreal, die Leute würden dir vielleicht widersprechen. Vielleicht gibt es auch einige Hörer, die uns an bestimmten Punkten widersprechen würden. Das dürft ihr sehr gerne machen. Unsere E-Mail-Adresse mobilfunk@lotum.de oder auf unserem Twitter-Account mobilfunk_pod. Und wir würden uns freuen über jedes Feedback, was da kommt.
Genau. Ansonsten auch könnt ihr unserem Lotum Instagram-Account folgen. Man hat es vielleicht gemerkt, in den ersten 10 Minuten waren wir alle ein bisschen aufgeregter und unsere Stimmen waren ganz wackelig, weil die Kayleigh hier bei uns aus dem Unternehmen da war und ganz viele Instagram-Stories von uns gemacht hat.
Genau, ich bin sehr gespannt.
Wir waren ein bisschen aufgeregter, hat man uns vielleicht angemerkt.
Nicht nur Mikro, sondern auch Kameras.
Lotum Ideenschmiede? Lotum.ideenschmiede?
Ich glaube genau so, ja.
Aber findet man bestimmt
so. Lotum.ideenschmiede.
Lotum.ideenschmiede, ganz gerne. Ist zwar nicht nur Podcast, aber da seht ihr ganz viele Bilder von uns, was wir so abseits des Podcast-Lebens machen.
Genau, falls euch interessiert, wie wir denn so aussehen. Ich muss sagen, ich finde das als Podcast-Hörer selbst, das ist immer ein seltsamer Moment, wenn man so einen Podcast lange Zeit gehört hat und nicht wusste, wie die Leute aussehen, und dann sieht man die das erste Mal. Das ist da oft so ein harter Reality-Check, wenn man denkt, oh Gott, den habe ich mir ganz anders vorgestellt.
Lustigerweise, ich höre einen Podcast, das Podcast UFO, das sind auch 2 Jungs, Und ich wusste die ganze Zeit, wie die beiden Jungs aussehen. Also ich habe Bilder von denen gesehen, aber ich habe die ganze Zeit die Stimmen anders zugeordnet.
Ah.
Und ich bin noch heute Morgen saß ich auch wieder im Auto und habe den Podcast gehört und bin immer noch verwirrt davon, dass die Stimmen meiner Meinung nach genau andersrum eigentlich viel besser passen. Also das ist irgendwie ganz strange.
Ich denke
jedes Mal so, welcher ist das jetzt und so. Und ich kann mich da nicht dran gewöhnen, weil der eine einfach... Die Stimme des einen passt viel besser zum anderen.
Ja.
Ganz komisch.
Ja, genau. Ja,
also gebt uns gerne
Feedback,
ob unsere Stimmen zu uns passen, falls ihr Bilder
das seht. Ja, gut, genau. Lasst uns gerne wissen, wie ihr euch uns vorgestellt hattet, bevor ihr die Gesichter dazu gesehen habt.
Vielleicht malt uns mal, wenn ihr malen könnt oder auch schlecht
malen. Oder Yoga, wer weiß.
Ja, ne? Ihr hängt gerne auf über uns.
Ja, das finde ich gut. Dann machen wir nächste Woche eine Folge, wo wir dann wiederum eure Gemälde von uns bewerten.
Genau. Eine richtig technische Folge. Wir werden sie richtig technisch bewerten.
Genau.
Vielleicht bauen wir eine Mobile-App daraus oder so, wo man einfach nur die Bilder sieht und swipen kann.
Genau.
Als Cross-Plattform-App.
Dann können wir nicht?
Ja, in Unity.
Rate, ob du die Stimme
zuordnen. Man kann einen Forschungstag nehmen.
Dafür. Ja, genau.
Gut, alles klar. Wir müssen Schluss machen. Wir müssen auch den Raum freimachen jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und
dann.
Ciao.
Dann. Ciao, ciao.
Ciao.